So habe ich's vernommen. Einstmals weilte der Erhabene im Lande der Malla, in einem Marktflecken namens Uruvela Kappa. Da begab sich der Amtsrichter Bahadraka zum Erhabenen, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich seitwärts. Seitwärts sitzend sprach der Amtsrichter Bahadraka zum Erhabenen. Herr, es wäre gut, wenn der Erhabene mir die Herkunft und die Beendigung des Leidens erklären würde. Ich will dir, so wie ich da sitze und so wie du jetzt da sitzt, Herkunft und Beendigung des Leidens erklären. Darum höre gut zu. Gern, Herr, antwortete der Amtsrichter Bahadraka. Der Erhabene sprach: Was meinst du, Amtsrichter? Gibt es für dich in Uruvela Kappa Menschen, durch deren Hinrichtung oder Verhaftung oder Enteignung oder Anklage bei dir Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und inneres Aufbegehren ausgelöst würden? Es gibt für mich in Uruvela Kappa Menschen, durch deren Hinrichtung oder Verhaftung oder Enteignung oder Anklage bei mir Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und inneres Aufbegehren ausgelöst würden. Aber gibt es für dich in Uruvela Kappa Menschen, durch deren Hinrichtung oder Verhaftung bei dir kein Kummer und kein inneres Aufbegehren ausgelöst würden? Es gibt für mich solche Menschen. Was ist denn die Ursache dafür, dass durch Hinrichtung oder Verhaftung eines Menschen bei dir Kummer und inneres Aufbegehren ausgelöst würden, bei anderen Menschen dagegen nicht? Die Menschen, Herr, durch deren Hinrichtung oder Verhaftung bei mir Kummer und inneres Aufbegehren ausgelöst würden, zu denen spüre ich Zug des Willens. Bei den anderen Menschen spüre ich keinen Zug des Willens. Zu den einen zieht mich der Wille hin, zu den anderen zieht mich kein Wille hin. Von dieser hier und jetzt sichtbaren, zeitlosen, so gewonnenen Gesetzmäßigkeit lass dich hinsichtlich Vergangenheit und Zukunft leiten. Was auch immer in der Vergangenheit an Leiden entstanden ist, das alles ist aus der Wurzel Wille gekommen, war durch den Willen bedingt, denn der Wille ist die Wurzel des Leidens. Was auch immer in Zukunft an Leiden entstehen wird, alles das wird aus der Wurzel Wille kommen, wird durch den Willen bedingt sein, denn der Wille ist die Wurzel des Leidens. Herr, ich habe einen Sohn, Jiravasi, der wohnt auswärts. Kaum, dass ich aufgestanden bin, schicke ich einen Boten hin. Geh, mein Lieber, und schau nach meinem Sohn, Jiravasi. Solange dieser Mann nicht zurück ist, Herr, bin ich ganz unruhig. Es wird doch meinem Sohn Jiravasi nichts fehlen. Was meinst du, Amtsrichter, wenn dein Sohn Jiravasi hingerichtet oder verhaftet würde, würde da bei dir Kummer und inneres Aufbegehren ausgelöst werden? Wenn meinem Sohn Jiravasi das geschehe, das würde mich so aufregen, dass es mich das Leben kosten könnte. Wie sollten da bei mir nicht Kummer und inneres Aufbegehren ausgelöst werden? Auch in diesem Sinne ist das zu verstehen. Alles, was an Leiden entsteht, alles, das wurzelt im Willen, ist durch den Willen bedingt, denn der Wille ist die Wurzel des Leidens. Was meinst du, wenn du Chiravasis Mutter nie gesehen hättest, nie etwas von ihr gehört hättest, hättest du dann einen Willen nach ihr? Wäre sie von Reiz für dich? Hättest du eine Vorliebe für sie? Nein, Herr. Als dir aber ihr Anblick zuteil geworden war, du von ihr gehört hattest, ist dir da zu Chiravasis Mutter der Wille aufgestiegen? War sie davon Reiz für dich? Hast du da eine Vorliebe für sie bekommen? Ja, Herr. Wenn Chiravasis Mutter hingerichtet oder verhaftet würde, würde da bei dir Kummer und inneres Aufbegehren ausgelöst werden? Wenn Chiravasis Mutter das geschehe, das würde mich so aufregen, dass es mich das Leben kosten könnte. Wie sollten da bei mir nicht Kummer und inneres Aufbegehren ausgelöst werden? Auch in diesem Sinn ist das zu verstehen. Alles, was auch immer an Leiden entsteht, alles das wurzelt im Willen, ist durch den Willen bedingt. Denn der Wille ist die Wurzel des Leidens.
Ja, es ist immer ganz gut zu wissen, wobei man ist. Denn tatsächlich wollen wir das von heute Morgen nochmal aufgreifen und ein bisschen vertiefen. Und zwar habe ich vor, dem noch ein bisschen mehr einen buddhistischen Touch zu geben, das heißt mehr auf das originale Wort des Buddha zurückzugreifen. Ich werde dann ganz kurze Passagen vorlesen, ein bisschen kommentieren. Und die Idee ist durchaus, dass wir darüber miteinander ins Gespräch kommen. Kann sein, dass das ganze Programm, das ich da im Auge habe, nicht zu Ende kommt, aber das spielt keine Rolle. Ja. Man kann auch exemplarisch über die Dinge reden. Ich beginne mit einem Text, den ihr im Grunde schon gehört habt, nämlich der Lesetext von vorhin, wo der Buddha in diesem Gespräch eine ganze Reihe von Aspekten in Bezug auf den Willen schon angesprochen hat. Und ich will die Kernsache hier ansprechen und jetzt nochmal mit euch bereden. Herr, fragt der Mensch, es wäre gut, wenn der Erhabene mir die Herkunft und die Beendigung des Leidens erklären würde. Der Buddha antwortete: Was auch immer in der Vergangenheit an Leiden entstanden ist, alles das ist aus der Wurzel Wille gekommen, war durch den Willen bedingt. Denn der Wille ist die Wurzel des Leidens. Was auch immer in der Zukunft an Leiden entsteht, alles das wird aus der Wurzel Wille kommen, wird durch den Willen bedingt sein, denn der Wille ist die Wurzel des Leidens. Und in dem Gespräch, vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung, zeigt der Buddha ja an verschiedenen Stellen, wie auch in der Gegenwart immer nur dann Dukkha-Leiden aufkommt, wenn irgendwie das Wollen, der Wille im Spiel ist. Und damit ist überhaupt die existenzielle Frage per se gestellt. Wie gehen wir mit Dukkha um? Wie gehen wir mit unangenehmen Situationen um? Wie gehen wir mit Leiden um? Und religiöse Führer haben nichts anderes im Grunde im Auge als diese Frage: Wie gehen wir mit dem Phänomen um, das Leiden heißt? Und der Buddha hat im Grunde auch nichts anderes getan und seine 45 Jahre der Lehre zusammengefasst in diesen vier Wahrheiten vom Leiden. Und er hat natürlich über die Ursachen gesprochen. Denn wenn man mit etwas umgehen will, muss man wissen, wo kommt es her. Und wenn man die Gründe, die Umstände weiß, kann man entsprechend reagieren. Und hier haben wir eine Belehrung, wo er in einer sehr speziellen Art den Grund, die Begründung für das Erscheinen von Leiden im Zusammenhang mit dem Willen erklärt. Also bewusst, der Wille, das Wollen ist Ursache, Grund und Bedingung dazu. Nun geht es darum, Und das an der Realität mal zu messen. Stimmt denn das? Ist denn da, wo Wille auftaucht, wirklich Ärger? Knirscht es da wirklich? Denn unsere normale Auffassung sagt ja im Grunde ganz was anderes. Nicht? Also die weltliche Auffassung in Bezug auf Wollen und die spirituelle Auffassung, die beißen sich an dieser Stelle. Der normale Mensch, wir sind das zum großen Teil ja alle noch, der sagt sich, Wille ist doch was Schönes, denn wenn er erfüllt wird, ist es klasse. Da werden die ja heute Morgen schon, dieses Zitat des Menschen, Wille ist sein Himmelreich. Ja? Weil wir da Erfüllung erwarten. Wenn man was Schönes erleben will und es tritt ein, und es ist doch wunderbar, es ist doch prima. Und da kommt einer nun und sagt, Leute, leider ist es nicht so, das Gegenteil ist der Fall, wo immer Wille ist, könnt ihr sicher sein, da ist ein Haken drin, da ist der Wurm drin. Und damit fangen alle unsere Probleme auch an. Warum? Einer der Hauptgründe ist, dass zwei Dinge oft nicht richtig zusammenkommen. Eben das, was wir wünschen und das, was wir dazu brauchen, um diesen Wunsch zu erfüllen. Also Wünschen und Erfüllung. Ja, die haben irgendwie Krieg miteinander. Banale Beispiele. Ich will ins Kino gehen, bin aber krank, liege zu Hause auf der Nase. Ja? Ich möchte mal die Welt umsegeln, so mit eigener Yacht am besten. Ja, aber das Konto sagt schon mal nein und der Arbeitgeber sagt auch nein. Wunsch und Wille harmonieren an der Stelle nicht. Ja? Oder was mich immer beschäftigt hat, ich wollte mal Mr. Universum sein. Dass er jetzt lacht, ist nur wirklich nicht schön. Finde ich nicht schön, aber es trifft die Sache. Ja? Er würde mich als Mr. Universum wählen. Guck dich nicht an. Also passiert nicht so recht. Aber man muss ja nicht nur diese Dinge nehmen. Man kann auch ganz. Das ist es. Das. Aber jetzt werde ich ernst, das sind ja bei einer ernsten Veranstaltung. Man kann sich ja durchaus auch vernünftige Dinge wünschen. Zum Beispiel, ich möchte unsterblich sein. Ich möchte immer leben. Es gibt viele Menschen, die lassen sich einfrieren, weil sie weiterleben wollen. Ja, wie ihr wisst auch, dass das nicht zusammenpasst, weil das, was der Bruder Vergänglichkeit, Wandelbarkeit nennt, dem einfach entgegensteht. Oder noch höheres Ziel, ich möchte Nirvana erreichen. Und zwar jetzt. Oder morgen spätestens. Ja. Wird nicht funktionieren. Warum? Weil meine Unwissenheit und mein Haften an diesem Leben noch so stark ist, dass das einfach nicht eintritt. Da sehen wir, dass das in vielen, vielen Punkten so ist. Und es gibt zwei Gründe, warum Wünschen und Erfüllen nicht zusammenpassen. Das eine, das ist noch relativ harmlos, das ist der karmische Hintergrund. Nicht? Wenn man was Bestimmtes erleben will, aber sich nicht entsprechend verhält, können die karmischen Früchte dann nicht so sein, wie ich sie gern hätte. Nicht? Also wenn ich Reichtum erleben will, empfiehlt ja der Buddha den Dana, Großzügigkeit, nicht festhalten. Und wenn ich geizig bin und geizig bleibe, wird die Welt auch ja, geizig bleiben. Sie wird mir nicht das erfüllen, was ich dann will. Aber da kann man immerhin noch sagen, ja gut, da muss ich irgendwas lernen, da muss ich ein bisschen spendabler sein und dann wird die Welt auch spendabler sein. Also da hat man ein bisschen Spielraum. Aber es gibt eben Dinge, wo Wünschen und Erfüllung nie zusammenpassen können, sozusagen strukturell von unserer Existenz her. Und das hatte ich eben schon angedeutet. Wir alle hoffen ja auf Bestand und Dauer, ob das unsere Person ist, unsere Gestalt, unser Körper ist, Gesundheit, ob das unsere Beziehungen sind, Arbeitsplatz und. Wir hoffen immer auf Bestand, aber Bestand gibt es in dieser Existenz nicht. Alles wird irgendwann wieder mal vergehen. Wie wir es drehen und wenden, wollen ist immer ein Stolperstein und analytisch gesehen aus drei Gründen. Einmal, weil die Erfüllung, besser die Nichterfüllung, schon schmerzhaft ist. Es tut ja weh, wenn man etwas will. Und je stärker man etwas will und braucht, hören, haben möchte und es tritt nicht ein, umso größer ist der Frust. Also Nichterfüllung tut weh, mehr oder weniger. Aber auch das Aufkommen von Willen selbst, das Wollen selbst, tut ja im Grunde schon weh. Man merkt es nur nicht, weil man immer hofft, da ist das Objekt, wenn ich das ergreife, dann kann ich diese Glut löschen. Also jeder, der mal so eine leidenschaftliche Situation erlebt hat, nehmen wir mal an, wir werden verliebt oder so, ja? Dann haben wir immer die Hoffnung, dass uns in dem Fall das Mädel anguckt oder irgendwie grüßt oder sowas. Das kann ja mal passieren. Und dann lässt dieser Drang mal ein bisschen nach. Aber wenn man mal genau hinschaut, ist der Drang selbst ja schon eine Art innere Zerrissenheit, Unzufriedenheit. Warum? Wo Wille ist, ist ja immer eine Trennung von mir selbst und den Objekten. Es ist da immer Spannung und Zerrung. Die wird manchmal, wird das sozusagen überbrückt, weil ich das Mädel mal 5 Minuten halten kann oder so, oder heiraten kann, wie auch immer. Und da sind wir bei dem dritten Punkt, warum auch Wunscherfüllung von Übel ist, obwohl wir doch denken, klasse, jetzt ist ja endlich mal Ruhe, endlich mal dieser Drang vorbei. Das Übel liegt einfach darin, dass diese Wunscherfüllung nicht dauert. Hat. Ja? Alles, was man mal erworben hat, alle Objekte, ich zähle jetzt auch mal Menschenbeziehungen darunter, alle Objekte, die man aus glücklichen Umständen heraus erwirbt, bekommt, also Wunscherfüllung, vergeht ja wieder. Entweder, weil wir selbst dahin gehen und die Möglichkeiten der Wunscherfüllung einfach durch unsere Personen abhanden kommen, oder weil die Objekte selbst, so sehr wir uns an ihnen festhalten und klammern, auch das zeitliche segnen. Also wie auch immer wir uns drehen, diese drei Dinge, Nichterfüllung, die Tatsache des Getriebenseins selbst und die Tatsache der Vergänglichkeit der erworbenen Dinge, die drei Dinge machen uns ja dieses Phänomen Willen zu etwas unangenehm, weil wir da nie zu Frieden und zu dem kommen können, was sich der Mensch im tiefsten sehnt. Ruhe und Frieden. Das ist immer ein Kreislauf, wo ein erfüllter Wunsch sofort 100 neue gebiert, nicht? Das uns dann in Gang setzt, um auch all die Dinge, die wir brauchen und haben möchten, zu bekommen. Anstrengend, Arbeit, Einsatz, Mühe. Dann das Hinschauen, wenn uns die Dinge wieder unter der Hand zerbröseln. Und so sagt der Buddha, das ist so im Moment. Schaut euch euer Leben an, ob es so ist. Schaut euch eure Vergangenheit an, die war auch nie anders. Und glaubt bitte nur nicht, dass es in der Zukunft mal anders sein könnte. Das ist nämlich die große Täuschung, dass wir glauben, das nächste Mal bin ich einfach clever. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ja, vorher, die 5 Ehen vorher, okay. Das war Training. Ja. Aber jetzt weiß ich es ja. Die nächste Frau, die ganz bestimmt. Ja, nee, auch nächste Frau. Also, weil das sozusagen strukturell ist. Ja, das Phänomen Will hat in sich den Wurm. Den kriegt man nicht raus. So, ich mache erstmal einen Schlussstrich, weil das der erste Kurztext war, den ich erläutern wollte, aber jetzt sollt ihr auch zu Wort kommen. Und es wäre schön, wenn jetzt jemand sagt, ich habe auch eine ganz andere Erfahrung gemacht.
Ja, ich habe ein Problem mit Krankheit, weil Krankheit ist ja auch Leiden. Und natürlich könnte man sagen, das Wollen von Gesundheit ist das Leiden dahinter, aber ich weiß auch, dass das Wollen von Gesundheit ja auch bereits für den Körper ein Instrument ist, um zum Gesunden zu kommen. Also dieses abzustellen würde eigentlich den Körper dazu veranlassen, dass man nicht gesund wird. Das wäre also eigentlich schädlich. Also da gibt es auch wieder einen Widerspruch, meiner Ansicht nach.
Also es gibt gar keinen praktischen Widerspruch. Ich habe ja heute Morgen in meinen Beispielen das schon genannt. Es regnet, ich will meinen Schirm holen. Da kommt doch kein Buddha und sagt, lass den Schirm liegen. Lass dich nass regnen. Ja? Das wäre in der Tat absurd, so viel sagt uns schon der gesunde Menschenverstand. Oder ich habe Hunger, ja, da will ich zum Kühlschrank. Da kommt auch keiner und sagt, hat doch eh keinen Zweck. Ja? Das gibt es ja. bring's zu Ende.
Das hängt auch damit zusammen, dass Wille entstanden ist und wir nicht einfach per Knopfdruck alles auf Null schalten können, zusammen. Existenzielles Reset oder sowas, alles auf Null. Das geht ja nicht. Sondern wir müssen, das heißt, wir müssen gar nicht, wenn wir einsehen, dass wir wollen. Dann komme ich dann nochmal zurück. Dann geht es darum, diese machtvolle Anhäufung von Tausenden von Willenstendenzen abzuschichten. Also nicht mit einem Schnitt abzuschneiden, das geht nicht, sondern nach und nach das Ganze an Unsinn, den wir aufgebaut haben, wieder zu reduzieren. Und ich habe ja heute Morgen schon mal in groben Schritten auf die Frage von dir gesagt, dass man nicht beliebig vorgehen kann. Nicht? Alles auf Null. Nein, es geht erstmal darum, alle Willensimpulse, die wirklich anderen und mir schaden, da erstmal aufzuhören. Da haben wir doch schon unendlich viel zu tun. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Selbst wenn unser Geist sagt, nur was du da wieder vorhast, taucht nicht, lass es sein, dann sind es immer noch diese inneren Dränge, die uns dazu bringen, es trotzdem zu tun. Also Wille abschichten, ja, aber abschichten und in der richtigen Reihenfolge. Erst die schlimmen, dann die groben, dann die feinen, dann die ganz feinen, dann die allerfeinsten und dann kehr aus. Selbst der Buddha hat gegessen. Selbst der Buddha hat sich gekleidet. Hat sich hingelegt, wenn er müde war, der Körper müde war. Und er ist auch rausgegangen, wenn es geregnet hat. Nur aus einem ganz anderen Hintergrund. Nicht? Nur das Beispiel zu nehmen, wenn er gegessen hat, dann aus anderen Motiven heraus als wir beispielsweise. Also wenn wir essen, dann hat es zu 10% den Sinn, dass wir unseren Körper erhalten und zu 90%, dass es uns schmeckt. Das sind doch andere Willenstendenzen, das seht ihr. Der Buddha hat auch gegessen, aber nicht so, ach, ist die Soße gut, und, na, nimm da noch ein bisschen, was hast du denn da, und wie macht man das? Sondern der war frei davon, er hat gegessen, um diesen Körper zu halten. Und wenn er gemerkt hat, dass dieser Körper krank ist, dann hat er sich ärztlich behandeln lassen. Ja? Aber das waren eben keine triebhaften Wollensäußerungen. Es war bei ihm so, dass er die notwendigen Dinge getan hat, weil er sie als notwendig eingesehen hat. Und auf das Körperthema nochmal zu kommen. Wir sind ja so identifiziert mit diesem grobstofflichen Leib, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es Leben auch ohne physischen Leib geben kann. Und da heißt es immer wieder, Leute, wie ahnungslos seid ihr denn? Dieser Körper ist sozusagen wirklich das Gröbste und Unsinnigste, was man sich antun kann. So ein grobes Klotz, das dauernd irgendwelche Mängel hat, das dauernd gepflegt werden muss, wo man dauernd irgendwas machen muss, dass das komische Ding einigermaßen funktioniert. Ja, es gibt Körperformen, sagt er, die sehr viel feiner, subtiler sind, wo all das Geknirsche da überhaupt nicht und die überhaupt nicht mehr auftauchen. Aber wir sind mit unserem Wollen so in diesen Körper hinein verflochten. Warum? Weil wir auch die groben Dinge dieser Welt genießen wollen. Und da brauchen wir auch einen grobstofflichen Körper, um auf all das zugehen zu können. Wenn man das nicht mehr braucht, nicht, den Willen in dieser Hinsicht beendet hat, aufgegeben hat, dann hört man nicht auf zu leben. Aber man lebt in einem Zusammenhang, wo es eine andere, viel feinere Körperlichkeit gibt. So, und jetzt mache ich mal einen Riesensprung, nur einfach mal hören. Und der Erwachte sagt, es gibt auch Lebensformen ohne jegliche Körperlichkeit. Da taucht die Frage Krankheit überhaupt nicht mehr auf. Ja? Wir, die wir einen Körper haben, wir haben den Fehler gemacht, ihn zu ergreifen, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass der genährt wird, gekleidet wird, sauber gemacht wird, und medizinisch versorgt, wenn es ein Problem gibt. Aber wir müssen uns auf Dauer damit nicht identifizieren. Die Überwindung des Willens, das sage ich nochmal, ist erstmal die Einsicht, so komme ich nicht weiter. Solange ich glaube, dass die Erfüllung Freude ist, Glück ist, ja, dann muss ich sozusagen diesen Weg immer gehen und Wunscherfüllung suchen.
Ist denn der Erhalt des Körpers, wie ihn Buddha sieht, auch mit Genuss verbunden? Da habe ich nämlich die Befürchtung, wenn zum Beispiel Sexualität nicht mit Genuss verbunden ist, dass die Menschheit also ab der ersten Aminosäure sich nicht mehr vervielfältigt hätte.
Hätte ich gar kein Problem.
Nee, die Natur auch nicht, aber wir jetzt ja.
Gar kein Problem. Geht doch mal auf die Straße und sagt, Leute, wir hören mal auf. Dann wirst du eingesperrt und die Menschheit vermehrt sich lustig weiter.
Da brauche ich keine Gedanken zu machen. Aber auf einer tieferen Ebene.
Ja gut, das sind jetzt natürlich so scherzhafte Betrachtungen. Aber ich meine, das ganze darwinistische Prinzip, wie sich die Welt entwickelt, basiert ja auch auf solchen Grundsätzen. Das ist ja nicht nur, dass wir jetzt hier Spätzchen an der Ecke haben, sondern dass überhaupt die gesamte biologische Vielfalt auf der Welt dadurch entstanden ist, durch solche grundsätzlichen Eigenschaften, dass eben Vermehrung Spaß macht. Denn freiwillig aus Vernunftsgründen würde sich also eine Kirche sicherlich nicht opfern, um einem Tier die Chance zu geben, es woanders hinzutragen. Also da steckt mehr drin, da stehen fundamentale Natursachen hinter.
Da steckt sogar noch mehr drin.
Das
da steckt sogar noch mehr drin und wahrscheinlich an einer ganz anderen Ecke. Ich habe ja vorhin gesagt, warum ist unser Wille denn so fehlgeleitet, so vordergründig fehlgeleitet? Warum? Weil wir auf zwei Ebenen vermurkst sind. Ja? Auf unserer Triebebene, Drangebene, sind wir völlig im Abseits. Und von unserem Verständnis her sind wir auch völlig im Abseits. Und ich habe das mit zwei Begriffen fixiert. Ich habe gesagt, das hängt damit zusammen, dass wir ichgläubig sind und dass wir weltgläubig sind. Das ist das Hauptproblem. Und weltgläubig heißt, da ist eine Welt. So, und da ist eine Erde und Mond und Sonne und Kosmos und da leben Wesen drin und die Wesen vermehren sich und im Laufe der Zeit hat sich das, was wir Evolution nennen, so entwickelt, dass wir heute angekommen sind, wo wir sind. Ja, was sagt denn der Buddha zu Welt? Er sagt, Welt ist nichts anderes. Sind wir wieder beim Thema, wir kommen immer wieder dahin. Ne? Es ist immer der Knackpunkt. Welt ist keine Sache an sich. Welt ist eine Erscheinung und sie hat Gründe. Und jetzt kommen wir, das passt so ganz gut, kommen wir nämlich zum nächsten Satz, den ich rausgesucht habe, haben einen sehr guten Übergang geschaffen. Also eben haben wir gefragt, Dukkha, Leiden, wo kommt es her? Antwort vom Willen.
Nicht ganz so schnell. Sie sagten doch gerade, wir sind in diesem grobstofflichen Körper, weil wir diese grobstoffliche Welt lieben und das, was die grobstoffliche Welt zu bieten hat, erleben wollen.
So. Ja.
So. Genau das, ich meine es in dem Sutra Furcht und Angst, schreibt der Buddha ja auch, so wäre er auch gewesen. Erst als er erkannt habe, die wahre Natur des Geistes, wegen den Ansätzen, da hat er loslassen können. So, also die Frage, die ich, wie gesagt, wir haben ja immer wieder Diskussionen von meiner Seite, dass ich das alles immer sehr schön finde, idealistisch, spekulativ, aber letzten Endes ich da auch keinen Weg sehe, davon loszulassen, wenn, warum lasse ich nicht los? Weil ich nichts anderes kenne. Ja, das, was hier ist, das kenne ich. Und da sage ich ja, einigermaßen ist das ganz schön, einigermaßen. Ja, ein bisschen habe ich ja schon verstanden, ist nicht alles schön. Okay, gut. Aber, dass ich nicht völlig loslassen kann, dass ich nicht nur Tag und Nacht dem Dharma diene, liegt doch daran, dass ich nicht erkannt habe, ob es da wirklich diesen klaren Geist oder diese ewige Natur gibt, ja, was also unvergänglich ist. Und weil ich das nicht erkenne, habe ich auch nicht die Motivation, mich da völlig reinzugehen. Und das sagt doch der Buddha selber, dass er so selber gewesen wäre, bevor er das erkannt hat. Also jetzt ist doch die Frage an uns, können wir gar nicht anders, als jetzt erst im Moment zu sein, wie können wir loslassen, wenn wir diese Welt, diesen klaren Geist gar nicht erkennen können?
Ich will erst mal eine Story erzählen, die wird in Sri Lanka berichtet. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Und es wird gesagt, wie man in Sri Lanka Affen fängt. Ja? Affen fangen. Dann nehme eine Kokosnuss, höhle sie aus, mache ein Loch rein und stecke eine Banane da rein. Aber so, dass es der Affe sieht. Ja? Was macht der Affe? Er sieht, da ist eine Banane, meine Lieblingsspeise. Greift in die Kokosnuss rein, ergreift die Banane und will wieder raus. Kann aber nicht, ja? Weil Banane blockiert. Der Affe müsste nur loslassen und wäre frei. Aber er ist so fixiert auf diese Banane, dass er nicht loslassen kann, partout nicht loslassen kann. Ergo, so wird die Geschichte erzählt, wird der Affe gefangen. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir Affen sind. Das würde ich nicht behaupten wollen. Aber wir funktionieren nach demselben Prinzip. Wir greifen etwas an, tausend Dinge dieser Welt, klammern uns dran, wir müssen nur loslassen und werden frei, aber wir können es nicht, weil wir so fixiert sind auf diese tausend Dinge der Welt, dass wir damit in Gefangenschaft sind. Das ist unsere Lebenssituation. So, jetzt kommt einer, das ist deine Frage im Kern. Jetzt kommt einer und sagt, ja, aber man kann loslassen, unter welchen Umständen? Am einfachsten kann man loslassen, wenn wir statt der Banane etwas Besseres haben. Nicht? Also wenn der Affe gesagt kriegt, du lass diese eine Banane los, da hast du zwei, dann kann er das machen. Ja, solange er gar nichts hat dafür, klammert er. Wenn er zwei dafür kriegt oder Pfirsich oder was er noch nie gegessen hat, ja, dann kann er loslassen. Aber von der einen Banane zur zweiten ist ja oft eine Lücke. Und gerade wenn der Buddha lehrt und über sehr hohe geistige Zustände spricht und damit auch über sehr hohe Glückserfahrungen, da weiß man nur, ich bin hier, der Buddha redet von da, wie komme ich da hin? Da gibt es nur zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Also eines fundamental, man muss dem Buddha gegenüber so viel Vertrauen erstmal entgegenbringen. Jawohl, ich kriege nachher zwei Bananen, wenn ich eine loslasse. Wenn ich dem Buddha nicht traue und sage, du versprichst mir alles und nachher kriege ich gar nichts, dann bleibe ich bei meiner einen Frucht. Also das ist eine geistige Fähigkeit, eine seelische geistige Fähigkeit, die man braucht. Vertrauen, es gibt etwas anderes, es gibt etwas Höheres, es gibt etwas Freieres. Ich muss nur diesen Zwischenraum sozusagen überbrücken, bis ich das habe. Und von der anderen Seite sagt er, erwarte, ich gebe euch eine spirituelle Praxis. Das ist übrigens der sogenannte edle achtfache Pfad. Das sind acht Praxisfelder, auf denen man sich üben kann. Er sagt, wenn man diese Praxis auf sich nimmt, dann wird man in gar kurzer Zeit, so formuliert es, selber sehen. Und das ist die Kombination. Vertrauen, da ist eine Lösung. Vertrauen, ich kann sie erreichen und die Praxis, das auch umzusetzen. Und was machen wir? Wir setzen uns hin, lehnen uns zurück und sagen, so Buddha, beweis mir das mal alles und trag mich dahin, wo ich eigentlich hin will. Und genau das ist, was nicht funktioniert. Erster Test, haben wir wirklich das Vertrauen, unser Leben so zu ändern, dass wir wenigstens mal testweise probieren, ob das stimmt, was da versprochen ist. Man kann ja sagen, wenn es nicht taucht, zurückkehren zu der Lebenssituation, in der man ist, kann man immer. Ja? Also haben wir genug Vertrauen, um wenigstens testweise diese spirituelle Praxis mal auf uns zu nehmen. Und haben wir zweitens die Geduld, das so lange auch mal zu machen, um zu sehen, dass sich tatsächlich etwas verändert. Und da geht kein Weg dran vorbei. Da gibt es kein Erlass, kein Rabatt darauf. Ja? Man kann allerdings ungeschickt und geschickt vorgehen. Und meistens gehen wir ein bisschen ungeschickt vor, weil wir sofort das letzte, höchste, tollste erleben wollen, ja? Und nicht bereit sind, in unserem Leben hinzunehmen, dass es mal ein bisschen besser wird. Ein bisschen angenehmer. Und aus dem bisschen angenehmer wird mehr angenehm. Ja? So, und die Hauptstrategie ist, um auf die Frage von dir nochmal einzugehen, dass man
zu einer Gewichtsverlagerung kommen müsste, wo man sein Glück, wo man seine Zufriedenheit sucht. Bei den tausend Dingen der Welt oder bei sich selbst, im eigenen Inneren. Und alle diese spirituellen Übungen, alle diese Praxis zielt darauf, sein Leben so zu verändern, dass mehr Glück im eigenen Inneren entsteht. Also eine interne Banane sozusagen. Wenn die Banane in mir ist, brauche ich sie nicht draußen. Und wenn ich da von dem Groben zum Inneren Feineren komme, ja, da findet das statt, was ich vorhin die Abschichtung des Willens genannt habe. Irgendwann stört uns das Primitive, was uns die ganze Zeit Lebensinhalt war. Gibt es die Richtung vor? Erstens, Vertrauen, da ist was. Zweitens, ich muss was tun dafür. Der Buddha ist ja, wie er sagt, der Wegweiser. Er zeigt ein Ziel, er zeigt den Weg, wie man hinkommt. Aber last not least, die Schritte muss man selbst gehen. Und am Anfang ist es natürlich am schwierigsten. Ja, weil die Kräfte, um diese Praxis aufrechtzuerhalten, relativ gering sind. Man hat keine Übung. Es fällt am schwersten, die Bindungen an Welt ist am stärksten am Anfang. Und am Ende hat man jede Kraft, jede Fähigkeit, die man braucht, oder fast kein Problem mehr, mit dem man umgehen muss. Ich glaube, ich habe hier auch immer mal das Gleichnis, das Beispiel von der Rakete erwähnt. Die startet, wenn so eine Rakete da abhebt, am Anfang hast du das Gefühl, die kommt gar nicht vom Fleck. Man sieht nur, da tut sich energetisch was, ja, da brennt es und faucht es und es explodiert fast, ja, also bewegt sich kaum. Und dann merkt man, ah, jetzt gibt es ein bisschen Abstand zur Erde und dann auf einmal, dann ist kaum Widerstand mehr da, aber dieselbe Kraft von vorher ist noch da. Und das ist unsere Schwierigkeit. Wir haben uns so vernestelt in unser Leben, so wenig auch in spirituellen Kräften aufgebaut, dass wir jetzt mit dem bisschen, ja, gerade unser eigenes Leben fristen, aber gar nicht wirklich viel Potenziale haben, uns darüber hinaus zu bewegen. Dazu noch was. Bitte gerne andere Erfahrungen. Alternativen sind gewünscht. Bitte schön. Ich wiederhole es kurz. War mal die Anregung, dass man Fragen, wenn sie kurz sind, wiederholt, weil es nicht jeder mitkriegt. Also die Frage war, ich komme mit meinen Wünschen zurecht, aber da kommt dann von links und rechts andere, die auch was von mir wollen. Ja, wie gehe ich denn damit um? Manchmal ist das sehr platt ausgedrückt, so mach mal, tu mal. Und manchmal auch sehr subtil, habe ich das verstanden, auch vielleicht mit dem nötigen, nicht sichtbaren Druck. Ich weiß nicht, ob euch die Antwort gefällt. Aber überlegt mal im Zusammenhang mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt haben wir ja auch eine Abwägung, welcher Wille ist sozusagen mehr wert. Ja? Mein eigener oder der Fremdwille, der an mich herangetragen wird. Und meine provozierende These war ja, je weniger Eigenwillen man hat, umso besser ist es eigentlich. Ich glaube, das kann man da ganz gut trainieren. Stellen wir mal vor, man hätte überhaupt keine eigenen Interessen. Da wäre man 24 Stunden für andere da. Ohne, dass es da zwickt und knirscht und kracht. Ja? Weil da ist alles sozusagen erledigt. Da ist kein Bedarf. Und ich nehme da wieder mal den Buddha als Beispiel. Der Buddha hatte vier Bedürfnisse. Ja? Nahrung, Kleidung, Medizin, wenn es sein muss, und Obdach. Sonst nichts. Zu keinem Interesse, ins Kino zu gehen, spazieren zu gehen, Buch zu lesen. Muss man immer so machen. Nichts. Und was war die große Chance? Er war präsent für alle Wünsche, für alle Bedürfnisse, für alle Verhalten, die von außen auf ihn zukamen. Aber er hat darunter gar nicht gelitten. Er hat ja nichts vermisst, sondern im Gegenteil, er hat Wünsche der anderen erfüllt. Und ich glaube, das kann man auch im Kleinen, so gerade im Familienverband, in der Beziehung und sehen, dass das Erfüllen Wünsche oder das Erfüllen von Wünschen anderer auch einen befriedigenden, friedenden Effekt auf einem selbst hat. Es muss also gar nicht sein, entweder ich oder du, vom Prinzip her, sondern das Eingehen auf die Wünsche anderer kann auch einen positiven Effekt für einen selbst haben. Jetzt sage ich aber gleich aber, ja, das heißt ja nicht, die eigenen Bedürfnisse, die man hat, völlig zu ignorieren. Weil das ist dann, was man Burnout nennt oder Helfersyndrom, was aber damit gar nichts zu tun hat. Da macht man sich nur kaputt. Wir sind Menschen und keine Heiligen. Das stelle ich gern nochmal fest. Wir sind keine Heiligen. Das heißt, wir können in diesem Zusammenhang nicht von einem Ideal ausgehen. Aber man kann zumindest diesen Unterschied mal sich deutlich machen. Und wenn es zu viel wird, muss man schlicht und einfach sagen, jetzt nicht, das nicht. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mach mal selbst. Ja? Nicht, dass wir immer nur in den Kategorien 0% und 100% denken, ja, schwarz und weiß, sondern dass wir unsere eigene Lebenssituation richtig einschätzen können. Wir sind ein Bündel von Bedürfnissen und viele davon lassen sich nicht einfach ignorieren, dem muss man auch nachgehen. Aber die Idee ist sozusagen eine Umschichtung, eine Umgewichtung. Denn wenn man selbst gar keine Bedürfnisse mehr hat, außer den lebensnotwendigen, ja, da hat man doch alles. Das ist doch das Verrückte. Ja? Wenn man nichts braucht, hat man alles. Wenn man 1000 Dinge braucht, hat man nichts. Ja.
Die Erfahrung, die ich in diesem Zusammenhang manchmal mache, ist, dass wenn man seine eigenen Bedürfnisse sehr runterschraubt, dass das Umfeld unglücklich ist, dass man keine Wünsche mehr hat. Also im Sinne von, kauf dir noch mal was Schönes zum Anziehen. Warum willst du denn nicht mit ins Kino gehen? Die Party ist doch so nett, geh doch mal mit. Was sage ich dann?
Ich bin schon glücklich.
Also das ist so Praxis. Das ist so Alltag, wo ich dann mal denke,
ja, aber dann, ich kenne das Problem. Ja, ist mir völlig auch bekannt, spätestens an Geburtstagen oder Weihnachten. Da kommen immer die Standardfragen. Ich sage, da muss man im Zweifel was erfinden. Oder vielleicht auch mal deutlich machen, ich habe andere Interessen. Ja? Daran sieht man, dass wir auch in unserem Leben so immer in Übergangsprozessen sind. Wir sind immer in Übergangsprozessen. Und ich sage voraus, im Laufe eurer inneren Entwicklung wird sich euer äußeres menschliches Umfeld auseinandersortieren. Ne? Also wenn man sich nicht für Eishockey interessiert, dann kann man nicht jedes Wochenende mit dem Freund Meier zum Eishockeyspiel gehen. Das geht mal, das wäre, ja, ich gehe mal mit, aus der Ruhe. Im Grunde geht es noch nicht ein Leben lang. Da muss man sagen, entweder du akzeptierst es, dass ich was anderes mache. So hat das jetzt klingt, ich spitze ein bisschen zu, damit ihr die Problematik seht. Oder die Dinge sortieren sich auseinander. Irgendwann heißt es, ach, Uli, brauchst nicht anzurufen, mit dem ist nichts mehr los. Ja, die ist verloren, die ist auf einem anderen Stern, die ist irgendwie... Ja, da ruft irgendwann auch keiner mehr an. Ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, weil ich das so zeitlich jetzt auf einen Zeitraffer zusammenpresse. Aber im Grunde ist es so. Guck dein eigenes Leben an, mit wem hattest du vor 20, 30, 40 Jahren zu tun, mit wem jetzt, mit wem wirst du künftig zu tun haben. das sortiert sich. Ja, weil du dich auch dann mit anderen Menschen triffst und unterhältst, die auf der Wellenlänge sich bewegen, wo du dich bewegst auf Dauer. Das sind Reifungsprozesse, die manchmal auch wehtun. Ja, das ist so. Da hilft einem niemand. Aber ehrlich, du musst ehrlich zu den Leuten sagen, ja, sonst kriegst du, wenn du einmal sagst, ja, schenk mir doch, sag mir die berühmte Krawatte, du nicht, aber ich schenk mir, ja gut, schenk mir eine Krawatte zu meiner. Wenn du es einmal sagst, kriegst du die nächsten 20 Jahre Krawatte. Das ist so, ja. Und dann kommst du nicht mehr runter von dem Leben. Da ist es besser, irgendwann zu sagen, also ich persönlich habe seit 40 Jahren keine Krawatte mehr, kriege auch keine mehr geschenkt, weil Leute das mittlerweile wissen. Und es wird mir auch keiner mehr Alkohol schenken. Da waren wir zu sechs, da standen fünf Weingläser und ein Saftglas. Irgendwann wissen es die Leute und akzeptieren es auch. Und wenn nicht, ja, dann laden die mich nicht mehr ein oder ich gehe nicht mehr hin. Um es schlicht zu sagen. Ja. Wolfgang.
Da gibt es noch einen schönen Aspekt dazu im Arbeitsleben, finde ich. Wenn man das Wünschen im Arbeitsleben zurückstellt, dann habe ich hier und da schon mal die Erfahrung gemacht, da wird man von den gleichrangigen Kollegen ein bisschen überrannt. Ne? Kriegt man schlechte Aufgaben und man muss mehr tun als die, wenn man nicht aufpasst. Und von den Kollegen und Kolleginnen, die man ein bisschen führt, und sind dann Projektleiter, ja, die wollen auch mehr manchmal Führung haben. Die wollen auch, die haben es manchmal ganz gerne, wenn da jemand ist, der Wünsche hat und sagt, das ist das Ziel, in die Richtung wollen wir gehen. Das ist so ein Ding, das ich auch nicht aufgelöst habe.
Das kannst du auflösen, wenn du die zwei Quellen von Willen nochmal studierst. Das eine ist so das Dranghafte. Ja? Und das hast du im Berufsleben, ich will mehr verdienen, ich will mehr Einfluss haben, ich will der Boss sein, ja, ich will mich durchsetzen.
Ich will nicht, aber ich bin's.
Lass mich zu Ende reden. Ja? Du schilderst jetzt deine Vergangenheit. Ja? Aber du hast ja diese zweite Quelle deines Willens, das ist die Einsicht, die dir sagt, was notwendig ist. Und wenn du eine führende Funktion hast, dann musst du ja nicht mit Ellenbogen da durch die Büros, sondern mit einer klaren geistigen Einsicht, das ist unser Ziel, das ist deine Aufgabe, ich erwarte bis dann, dass du das passierst. Das ist beides eine Willensäußerung, aber hat doch einen ganz anderen Ursprung jeweils. Ja? Und keiner spricht jetzt dafür, dass man sich alles gefallen lassen soll. Ja? Wie sage ich immer so, dass ein Gemüse keinen Willen hat. Mit dem Gemüse kannst du alles machen. Ja, das reagiert nicht. Du kannst doch in jeder Situation laut und deutlich sagen, das sind meine Grenzen, mit mir nicht. Ja? Aus der Einsicht heraus, was richtig ist, was gut ist und was heilsam ist. Nicht aus dieser Konkurrenzsituation heraus, aus der Situation der materialistischen Interessiertheit. Man kann doch den Buddha nicht als willenlos bezeichnen, in dem Sinn. Ja? Sondern der Untergrund für seinen Willen war ein ganz anderer als der Untergrund bei dem Affen, der rein instinktiv nach der Banane greift und sich da festhält und fängt. Und vielleicht ist das einfach eine Aufgabe für uns, uns selbst ein bisschen besser auch zu beobachten. Ja? Was sind denn die Motive in uns? Wo kommen die her? Sind die überlegt? Sind die heilsam? Sind die einfach nur impulsiv, triebhaft? Sind die einfach nur gewohnheitsmäßig? Ja? Wie viel machen wir denn, das war ja heute Morgen auch mal Thema, aus purer Gewohnheit heraus, weil sich die Dinge so eingespielt haben, wir ganz instinktiv immer eine Taste drücken, wenn eine bestimmte Situation auftaucht. Also da wäre der Aspekt Achtsamkeit, der hier zu nennen ist. Ne? Krieg mit, was passiert. Merke, was sich im Moment tut. Und gleiche das ab mit deinem besseren Wissen. Ja, füge in diesen Willensbildungsprozess die Elemente ein oder stärke die Elemente, die heilsam sind.